Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Regie Leonhard Koppelmann. Folge 11.
Dr. Shadwell, Sie glauben, dass diese Morgenstern etwas mit dem Turm am Teufelsstuhl zu tun hat?
Schon als wir in unserem Buch das Bauwerk als Observatorium klassifiziert hatten, war uns bewusst, dass das Gebäude einen anderen Nutzen gehabt haben muss. Aber wir wollten nicht unnötig Schatzgräber auf die Fährte bringen. Denn, so dachten wir vor der großen Säuberung, vielleicht würde man irgendwann eine professionelle Ausgrabung dort anfangen können.
Und was glaubt ihr wirklich, zu was dieses Bauwerk einst errichtet wurde?
Es könnte eine Art Arche Noah gewesen sein.
So?
Arche Noah.
Aber ich habe bis heute keinen Beweis für meine Annahme.
Habe ich doch gesagt.
Dieses kleine Gebäude.
Es ist nicht das einzige seiner Art. Wir haben auch einige andere Orte identifiziert, auf denen Ruinen stehen, die auch als Arche in Frage kommen. Fortnum Hill zum Beispiel, die große Hügelruine.
Das ist in Cumberland, so ein Flussbereich. Diese verfluchten Hunde geben einfach keine Ruhe.
Vielleicht ist da wer.
Quatsch!
Sie denken also, es hat mehrere Archen gegeben, Shadwell? Nicht nur die eine hier?
Sie wären schön dumm gewesen. Nein. Sie haben über das ganze Land verstreut einige Fluchtpunkte für ihre Eliten gebaut.
Und in den Protokollen finden sich keine Hinweise, wo diese Archen waren und wie sie funktionierten.
Ich glaube, dass Morgenstern bald merkte, dass ihre Warnungen bei der Regierung nicht auf genügend Widerhall stießen. Und so begannen sie und ein paar ihrer Vertrauten für sich und ihre Familien und engsten Freunde vorzusorgen. Sie bauten verstreut ihre Archen. Feste Gebäude im Stile von Wehrburgen. Sie statteten sie mit allem aus, was man damals an nützlichen technischen Errungenschaften kannte. In ihren Notfallempfehlungen sprechen sie zum Beispiel von Geräten, die aus dem Licht der Sonne Elektrizität gewinnen können.
Aus der Sonne? Ah.
Und sie werden Vorräte angelegt haben, vielleicht in unterirdischen Kammern und Gängen. Und sie mussten sich bewaffnen.
Und wahrscheinlich hat Morgenstern dann schneller als jeder andere realisiert, dass dann plötzlich tatsächlich eine Apokalypse begann. Und konnte noch, bevor die allgemeine Panik alles lahmlegte, mit ihrer Familie in ihre Arche fliehen.
Und da kam ein Regen auf. 40 Tage und 40 Nächte. Eben am selben Tag ging Noah in die Arche. Mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seinem Weibe und seiner Söhne drei Weiber.
Richtig. Aber wie uns die Heilige Schrift sagt, mit niemand sonst. Was war mit den Angehörigen der Frauen von Noahs Söhnen? Was mit den Angehörigen seiner Frau?
Er konnte nur so viele retten, wie sein Boot trug.
Hey, guck, ich fand die Geschichte immer grausam.
Nicht anders wird es Paula Morgenstern mit ihrer Familie und ihren Freunden ergangen sein. Auf jeden Geretteten kommen 10 und mehr liebe und vertraute Menschen, die man zurücklassen muss.
Furchtbar. Wenn Morgenstern nun nur einen Teil ihrer Familie retten konnte. Nach welchen Kriterien hat sie ausgewählt? Wer durfte in den Turm? Wen hat sie, Pinoa, zum Tode verurteilt?
Und wen die Regierung, wenn sie überhaupt eigene Notfallpläne hatte?
Wer hat entschieden, wer überleben durfte?
Wer gesagt, wer in die Arche durfte, versorgt wurde? Wer? Wer? Wer entscheidet das und auf welcher Basis? Welcher Legitimation?
So, jetzt Schluss mit den alten Geschichten. Das muss uns heute nicht mehr interessieren.
Aber
wir wissen nun, bestätigt durch euch und die Kirchenbücher, dass diese Morgenstern tatsächlich existiert hat und dass sie dort oben vielleicht eine Art Arche gebaut hat.
John, ich...
Gut. Mich interessiert jetzt nur, was es da zu finden gibt. Und nachdem ihr gesagt habt, vielleicht auch Gold, ist mein Ehrgeiz natürlich noch ein bisschen mehr geweckt, das Geheimnis endgültig zu lüften. Doch für heute Schluss, wenn wir morgen früh frisch an die Arbeit gehen wollen. Ich werde meinen Männern gleich Bescheid geben, dass sie sich hier versammeln sollen. Sie sollen Pulver und schweres Gerät mitbringen. Sarah, mein Herr, gute Nacht, wir sehen uns morgen.
Ach, Captain Hancock?
Ja, Priester?
Ich würde gerne noch an meiner Predigt für übermorgen arbeiten. Seid so gut und lasst mir Papier und Feder und Tinte bringen.
Wir meint, Fairfax. Wir meint.
Hab Dank.
Die Triage, ein Begriff aus der Militärmedizin, als Ende des 18. Jahrhunderts Verwundete nach Schweregrad eingeteilt und behandelt wurden. Auch hierzulande stellen sich Ärzte darauf ein, Entscheidungen über Leben und Tod treffen zu müssen. Es sei unausweichlich, eine Auswahl zu treffen, welche Patienten intensivmedizinisch behandelt werden und welche nicht oder nicht mehr.
So we labeled them 1, 2, or 3. We put a little piece of tape on their forehead. And 1 meant that they should be treated right away. 2 meant that they needed to be treated within 24 hours. And a 3 meant that even though they were alive, they were irretrievable.
Liebe Gemeinde, ihr Gläubigen, die ihr euch hier versammelt habt, in der Kirche von Etiquette am Sonntag, den 14. April 1468. Lüge. Es ist alles Lüge. Brüder, Schwestern, betet, betet, dass euch die Augen geöffnet werden. Glaubt nicht länger an das, was euch die Fürsten der Kirche sagen. Traut ihnen nicht. Es ist alles Lug und Trug. Es gibt kein Tier mit der Stimme eines Drachen, keine Hure von Babylon, keinen feurigen Pfuhl, keinen Blutregen. Ihr lebt nicht in der Ära des auferstandenen Herrn. Die Zeit ist nicht 666 stehen geblieben und wieder in Gang gesetzt worden. Ihr lebt, und die Fürsten der Kirche wissen es, sie wissen es, jawohl, ihr lebt auf den Ruinen einer uralten Zivilisation. Sie ist nicht untergegangen, weil Gott es so gewollt hat. Sie ist untergegangen, weil die Menschen Fehler gemacht haben, weil sie ihren eigenen Erkenntnissen, ihrem Wissen, ihren Wissenschaftlern, die sie warnten, nicht geglaubt haben, aus Profitgier, aus Hilflosigkeit, aus Dummheit. Es ist keine Ketzerei, wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Es ist keine Ketzerei, wenn man sich um die Wissenschaft bemüht. Es ist keine Ketzerei, es ist... Moment. Herein.
Störe ich? Ich habe von drüben Licht gesehen.
Lady Durston.
Sarah.
Ah, ja, Sarah.
Darf ich reinkommen?
Ja, natürlich. Ich schreibe nur gerade noch an meiner Predigt.
Ich kann nicht schlafen. Du offensichtlich auch nicht.
Ihr... Entschuldigung, du zitterst.
Es ist kühl heute.
Kein Wunder, in dem dünnen Nachthemd.
Ja, darf ich nur kurz unter deine Bettdecke schlüpfen? Zum Aufwärmen?
Ja, natürlich.
Ich bin sofort wieder weg. Wollte dich gar nicht stören.
Nein, du störst nicht. Es ist vielleicht gar nicht gut, meine Predigt unter den Eindrücken unseres Gesprächs eben zu schreiben. Es ist gerade eh nur Chaos in meinem Kopf, alles durcheinander.
Magst du es mir vorlesen? Das, was du gerade geschrieben hast?
Wenn du das willst.
Bitte.
Liebe Gemeinde, ihr Gläubigen, die euch hier versammelt habt, Lüge. Es ist alles Lüge. Brüder, Schwestern, betet, dass euch die Augen geöffnet werden. Glaubet nicht länger an das, was euch die Fürsten der Kirche sagen. Traut ihnen nicht. Es ist alles Lug und Trug.
Christopher, dafür werden sie dich verbrennen.
Und wenn schon?
Und ich...
Was?
Liebe dich dafür. Christopher.
Ja?
Du zitterst ja.
Ich weiß nicht. Wirklich. Ja.
Komm her. Leg dich zu mir.
Sarah.
Shh. Keine Angst.
Ich hab noch nie...
Hörst du? Sie wittern wieder die Wölfin. Aber die holt sich heute Nacht trotzdem ihre Beute, mein Liebling. Und was für eine Beute.
Hochwürden, Fairfax! Schlaf ihr etwa noch?
Sarah?
Habt ihr etwa so lange noch in der Predigt gearbeitet?
Sie ist weg. Oder war es ein böser Traum? Die Hure Babylon. Moment! Captain Hancock? Wie spät ist es denn?
Wir wollten schon aufgebrochen sein.
Um Gottes Willen! Ich muss was schlafen haben.
Das kann man wohl sagen. Einen gesegneten Schlaf habt ihr. Hier, die Lady, der Doktor, Mr. Quark und meine Wenigkeit haben schon gefrühstückt.
Guten Morgen, Christopher Fairfax.
Meine Ehrerbietung, Hochwürden.
Morgen, Hochwürden. Ich hoffe, die Nacht war ertragreich und ihr habt eine gute Predigt verfasst. Es gibt sicher viele Paare in Etiquette und ihr wisst doch, was für die gilt. Frauen finden eine Predigt gut, wenn sie auf ihren Mann passt.
Nun machen wir uns auch noch über sie lustig, Hochwürden. Bestimmt haben sie eine anstrengende Nacht hinter sich. Die Lady hier war voller Mitleid. Ich bin da weniger mitfühlend. Sie haben sich ja den Beruf selber erwählt. Jetzt kommen Sie aber, wir wollen zum Teufelsstuhl.
Reiten Sie schon vor. Ich komme gleich nach.
Aber nicht trödeln. Ich habe Ihnen auch was zur Stärkung eingepackt.
Nein! Ich meine ja. Ja, ich beeile mich und danke, dass Sie an mich gedacht haben, Lady Durston.
Und es kam ein Engel und sprach zu mir: Komm, ich will dir zeigen, die große Hure, die da an vielen Wassern sitzt, mit welcher Geburt haben die Könige auf Erden. Und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier. Das hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und das Weib war überzogen mit edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn geschrieben stand ein Name: die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden.
Ruhig, May. So! Mrs. Butt, ihr seid ja ganz außer Atem. Seid ihr über den ganzen Weg hierher gelaufen? Was gibt es denn so Dringendes?
Es ist was Schreckliches passiert. Hochwürden.
Beruhigt euch doch, Mrs. Butt. Was denn?
Heute kannst du dir früh. Sie steht ja immer so früh auf.
Wer?
Na, Rose. Heute früh, während alle noch im zweiten Schlaf lagen, ist sie in den Stall und wollte eurer Taube Wasser geben.
Und?
Und da war der Käfig aufgebrochen. Und die Taube war weg. Oh Gott, ist mir das peinlich. Glaubt mir, das arme Kind kann wirklich nichts dafür. Sie hat mich sofort geweckt.
Nun beruhigt euch, da kann man nichts machen. Aber wer mag denn das getan haben? Ein Marder oder ein anderes Tier?
Nein, nein, das muss ein Mensch gewesen sein.
Dann wird jemand Hunger gehabt haben. Die Leute im Dorf haben bestimmt gesehen, dass ich mit den Tauben am Sattel hier ankam. Vielleicht hat einer beobachtet, dass sie im Stall untergebracht waren.
Meint ihr?
Ganz sicher, Mrs. Butt, ganz sicher. Macht euch keine weiteren Gedanken. Es ist zwar ärgerlich, aber ich hätte wohl sowieso keine Verwendung mehr für die Taube gehabt. Ich verlasse euch ja hier bald. Aber jetzt entschuldigen Sie mich, Agnes. Ich muss mich eilen. Die anderen sind sicherlich schon am Teufelsstuhl.
Ach, Hochwürden, da bin ich aber froh. Ihr wisst gar nicht, was ich mir für Gedanken gemacht habe, was mit der Taube sein könnte.
Oh, da bist du ja. Gutes Tier. Bekommst gleich was. Wollen doch mal sehen, was Fairfax zu vermelden hat.
Und, Clifford, welche böse Überraschung hat er diesmal für uns?
Warte, Richard. Es ist nicht von Fairfax.
Was? Wie kann das sein?
Keine Ahnung. Ich lese vor. Eure Exzellenz Richard Pole, Bischof von Exeter. Höchste Gefahr. Der Doktor weiß von Morgensterns realer Existenz. Shadwell will die Arche am Teufelsstuhl öffnen. Alle sind schon auf dem Weg dorthin. Er bitte baldigst Instruktionen.
Der Teufel soll sie holen.
Ach, wer wird ihnen schon glauben? Einem Ketzer, einer Hure und einem Oligarchen.
Du hast wirklich keine Ahnung.
Richard.
Weißt du, was das heißt, Clifford? Kannst du dir das nur ungefähr vorstellen? Solange Morgensterns Arche nur eine Behauptung in den Protokollen war, konnten wir die Deutungshoheit darüber behalten. Aber wenn sie jetzt am Teufelsstuhl tatsächlich Beweise finden, dann wird sich das in Windeseile im ganzen Land verbreiten.
Aber
Shadwells Ausgrabungswissen und Hancocks Männer, das ist eine hochbesandte Mischung. Und leider können wir uns null und gar nicht auf unseren Mann dort verlassen. Es würde mich nicht wundern, wenn Fairfax am Ende gemeinsame Sache mit denen macht.
Und was willst du jetzt tun?
Was bleibt uns übrig? Wir müssen so schnell wie möglich auch dorthin. Die schnellsten Pferde, die besten Leute, auch von den Wachmannschaften, die zuverlässigsten Sheriffs. Wir haben keine Zeit, Clifford. Wie lange braucht man?
Über Exford in der Regel einen ganzen Tag.
Gibt es keinen anderen Weg? Schneller!
Doch, an der Steilküste entlang, direkt nach Ellicott, aber der ist deutlich gefährlicher.
Egal, den nehmen wir mit einer kleinen Vorhut. Die anderen sollen über Exford und dort auch gleich die Sheriffs in Marsch setzen. Auf geht's, los!
Ja.
Hallo, Christopher. Da seid ihr ja endlich.
Agnes Barth hat mich aufgehalten. Anscheinend hat sich jemand meine letzte Taube als Sonntagsbraten geholt. Nun, ich wüsste sowieso nicht, was ich Bischof Paul jetzt schreiben sollte.
Gut, dass ihr da seid, Hochwürden. Doktor, schaut euch mal die Totenschädel hier genauer an.
Warum? Was ist so interessant an denen?
Auf solche Gräber stößt man ständig.
Nun, hier liegen doch sicherlich, was weiß ich, 20, 30 Gebeine herum, oder?
Das sind ganz sicher noch viel mehr.
Mag sein. Aber was ist daran so besonders?
Wir haben schon viel größere gesehen.
Na, aber die liegen nicht einfach so rum. Schaut doch.
Ja, sie liegen ordentlich in Reihen.
Wie auf einer Art Friedhof.
Ja, aber schaut euch einmal genauer die Schädel an. Hier, diesen. Oder nehmt diesen. Oder den da.
Captain, bitte. Lasst den Toten ihre Ruhe.
Aber hier, seht doch. Das kreisrunde Loch hier hinten. Da vorne die zertrümmerte Stirnpartie. Wisst ihr, was das bedeutet?
Nein.
Man hat den Menschen erschossen. Und zwar von hinten. In den Nacken. Sie dürfen davon ausgehen, dass der Mensch etwa so mit dem Rücken zu seinem Schlächter gekniet hat.
Oh nein.
Oh doch. Und lieber Fairfax, so sehen die Schädel hier alle aus.
Das heißt, die wurden hier alle exekutiert.
Das kam damals wohl häufiger vor.
Grauenhaft. Aber warum?
Nun, ich habe hunderte solcher Gräberfelder in England gefunden. Sie ähneln einander alle. Immer wieder findet man Bereiche, wo eine ganze Gruppe von Skeletten liegen, denen eines gemeinsam ist. Sie sind eines gewaltsamen Todes gestorben.
Warum nur? Warum?
Tja, das wüsste ich auch zu gerne. Und habt ihr eine Antwort darauf gefunden, Doktor?
Wir müssen uns das so vorstellen. Da sind Hunderte, Tausende, Hunderttausende Menschen auf der Wanderschaft.
Auf der Flucht.
Genau. Sie versuchen, irgendwo eine Bleibe zu finden.
Nahrung, Versorgung, Heilung.
Viele sind einstmals reich gewesen. Jetzt sind sie arm. Viele waren gebildet. Jetzt hilft ihnen ihre Bildung nicht, um auch nur einen Tag zu überleben.
Sie kommen in Scharen.
Und die Einheimischen? Es gibt nicht genügend Nahrung für alle. Ärztliche Versorgung? Mangelware. Da wird der Mensch schnell zum Tier. Homo homini lupus.
Homo was?
Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.
Genau. Und vielleicht erfahren wir ja, was hier tatsächlich passiert ist, wenn wir endlich den Zugang zum Turm finden.
Captain Hancock! Captain Hancock, Chef! Chef, komm schnell her!
Moment, ich komme! Los, schauen wir mal, was Sie dort gefunden haben.
Wie geht es dir, Liebster?
Sarah, vorsichtig.
Und wie hast du unsere Begegnung überstanden?
Bis gerade dachte ich, ich hätte sie nur geträumt.
Und? Wäre dir das lieber?
Nein, ich glaube nicht.
So, du glaubst das also nur. Ist das eine Berufskrankheit?
Nein, ich weiß es. Ich möchte, dass es wahr ist. Dass es real ist.
Schön, dann sind wir ja schon zwei.
Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat. Und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte ein Hut. Und ihm ward gegeben eine Krone. Und er zog aus Siegkraft. Und da es das andere Siegel auftat, ging da heraus ein anderes Pferd. Das war rot. Und dem, der darauf saß, ward ein großes Schwert gegeben. Den Frieden zu nehmen von der Erde. Und dass sie sich untereinander erwürgten. Und da es das dritte Siegel auftat, sah ich ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und Teuerung und Hunger waren sein Pfand. Und da es das vierte Siegel auftat, sah ich ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name hieß Tod.
Richard! Und wartet still, passt auf! Ein falscher Tritt und ihr zerschellt samt eures Pferdes dort unten auf dem Felsen!
Sei nicht so ängstlich! Ich weiß, was ich tue!
Euer Exzellenz reitet meisterlich! Ich wollte, ich hätte meiner Truppe ein paar nur, die es mit euch aufnehmen könnten.
Vergesst nicht! Ich war beim ersten Krieg gegen das Snow-Kalifat dabei!
Ich weiß schon, dass der Klerus seine Friedfertigkeit lange abgelegt hat.
Die Streifen sind endlich da! Ja! Lauf! 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 Und lauf schon! Ja!
Halten, Exzellenz! Auf, ihr faule Bande! Denkt einfach nur für jeden, der vor uns da ist!
Wer hätte das gedacht? Wie weit ist es bis zum Turm? 100 Fuß? 120?
Mehr. Das sind mindestens 160 Fuß.
Mr. Quark, ganz gut geschätzt. Wenn man ihn nur 20 Fuß draufpacken muss.
Die Männer haben gleich eine Schneise dahin freigeschlagen.
Wie seid ihr darauf gestoßen?
Eher Zufall, Captain. Hier, John Gann, der Schmied.
Ja, ich.
Ja, na der. Also, der musste mal um die Ecke, ja. Nun sag schon, John.
Captain, Hochwürden, euer Ladyschaft.
Ja, ja, nun sag schon.
Ja, also, wie soll ich sagen?
Ihr wart pissen. Die Herrschaften hier werden auch mal müssen.
Ja, geniert euch nicht so.
Milady, entschuldigt, ja? Natürlich. Ja, und wie ich so dastehe, da dachte ich plötzlich, komisch sieht das aus. Komisch. Als ob da ein Eingang in den Fels wäre.
Ja, genug, John Gann. Er hat gerufen, wir sind gekommen und jetzt ist der Weg dahin freigeschlagen.
Das ist zweifellos eine Tür.
Aber aus diesem gehärteten Eisen, Nicholas, gegen das keines unserer Werkzeuge ankommt.
Was meint er damit?
In der alten Welt haben sie es Stahl genannt. Dagegen helfen nur drastische Mittel.
Schau mal, wie gut sie eingepasst ist. Was meinst du, Oliver?
Kein Zweifel. Ich weiß, was du denkst.
Genau wie in Notting Hill.
Newcastle.
Frampton.
Könntet ihr gelehrten Herren uns für einen Moment an euren Gedanken beteiligen? Oder ist das zu viel verlangt?
Wir haben vergleichbare Anlagen schon ein paar Mal gesehen.
Doktor, nicht vor all den Leuten.
Ja, ihr habt recht. Euer Ladyschaft, Captain Hochwürden.
Ja, sprecht.
Können wir euch vertraulich sprechen?
Gut, dann kommt mit nach drüben. Da haben meine Leute ein Zelt zum Schutz für das Pulver aufgebaut. Leute, macht da mal Platz. Wir müssen uns beraten. So, ja, nun geht's schon. Seid nicht so neugierig. Ihr erfahrt schon früh genug, worum es geht. Platz da, Platz! Gut, nun sprecht.
Bitte, Oliver, würdest du?
Gerne. Wir haben bei unseren Reisen und Studien in England und ihrer Dokumentation in unserem gemeinsamen Buch Et Antiquitatum Anglica einige solcher Anlagen entdeckt, die fast alle baugleich sind oder zumindest sehr ähnlich.
Ich schließe daraus, dass Morgenstern zusammen mit Gleichgesinnten bei der Vorsorge auf die Katastrophe einen bestimmten Bautyp für ihre Archen entwickelt hat.
Einige von denen, die wir gefunden haben, waren geplündert.
Aufgebrochen. Ausgeraubt.
Moment, Moment. Das heißt aber auch, dass ihr Inhalt entdeckt wurde.
Ja. Und deswegen habe ich euch hier zur Seite gebeten. Wir nehmen an, dass in den allermeisten Fällen die Grabräuber mit den Inhalten nichts anfangen konnten. All den Geräten aus Glas und Stahl. Einfach, weil ihnen die Fantasie fehlte, sie als das zu erkennen, was sie waren.
Oftmals auch. Und deswegen müssen wir besonders vorsichtig sein, wurde durch grobe Zugriffe vieles von dem zerstört, was für uns sehr aufschlussreich und wichtig gewesen wäre.
Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass in einigen Fällen die Grabräuber über sehr spezifische Kenntnisse verfügten.
Das dürfte der Kirche
gar nicht recht gewesen sein.
Ihr sagt es.
Nun denn.
Auf jeden Fall, alle diese Fluchtpunkte, wir haben 10 identifiziert, sind ähnlich konstruiert.
Erstens ein Turm auf einer Anhöhe.
Sieht aus wie ein Observatorium, ein Wachturm oder so, hat aber eine ganz andere Funktion.
Der Turm war die erste Versorgungsebene und er war ein gigantischer Luftschacht. Sie hatten oben Klappen mit einer Art Beschichtung aus Glas.
Wir nehmen an, dass das eine Vorrichtung war, um das Sonnenlicht nutzbar zu machen.
Umzuwandeln. Ich gehe davon aus in Elektrizität. Gleichzeitig schützen sie sich mit diesen Klappen auch vor Regen.
Verdammt nochmal. Die waren technisch noch viel weiter, als ich mir jemals vorgestellt habe.
Das waren sie. Das waren sie.
Typisch ist auch die Stahltür. Weit außerhalb, zwischen 150 und 200 Fuß entfernt. So wie hier.
Die haben wir bei 3 noch intakten Archen gesehen, aber keine Mittel gehabt, sie zu öffnen.
In den geplünderten Archen lagen hinter diesen Eingängen lange Gänge, die in eine erste große Kammer führten.
Diese Hauptkammer liegt ziemlich direkt unter dem Turm. Und von dort konnte man wohl leicht über Leitern in das Innere des Turmes gelangen.
Von dieser Kammer führen aber auch verschiedene Gänge in wieder andere Kammern.
In Derry, der am besten erhaltenen Ruine, die wir untersuchen konnten, glauben wir, verschiedene Abteilungen identifiziert zu haben. Eine für Kranke und Verletzte, eine andere für ihre Versorgung mit Elektrizität, eine für ihre Nahrungsmittel und eine vierte für Waffen.
Allerdings mussten wir fliehen, bevor wir alles genau auswerten konnten.
Warum das?
Die Schergen des Erzbischofs waren hinter uns her.
Erzbischofs? Paul ist doch nur ein Bischof.
Oliver meint nicht Paul, sondern den von Cumberland.
Joseph Maria Hutchinson?
Wer ist das?
Oh mein Gott, gegen den ist Paul tatsächlich ein Lamm.
Ja, er ist der dogmatischste, reaktionärste unter den Kirchenfürsten.
Und er ist der ärgste Widersacher von Bischof Paul.
Und was wollen wir jetzt mit dieser verschlossenen Tür machen?
Wir sprengen sie mit dem Pulver hier auf.
Ihr müsst dabei aber sehr vorsichtig vorgehen. Die Strukturen dieser Gebäude können sehr fragil sein, wenn das Eisen in den Wänden zu rosten begonnen hat.
Wenn die Anlage vielleicht inzwischen unter Wasser steht, weil die Abdeckung des Turms nicht mehr intakt ist.
Der Boden rund um das Gebäude ist feuchter als die Umgebung. Das deutet für mich allerdings darauf hin, dass das Dach noch dicht sein muss.
Warum habt ihr den Turm und die Umgebung eigentlich nicht schon früher untersucht? Damals, als ihr zum Zeichnen der Anlage hier gewesen seid.
Wir standen da noch ganz am Anfang unserer Forschung. Wir wussten noch nichts von dem Protokoll, von Morgenstern und den anderen Ruinen.
Ja, das alles haben wir erst Stück für Stück herausgefunden.
Und wie ihr seht, braucht man erfahrene Bauarbeiter, die einem helfen, nicht nur um die Türe aufzubekommen.
Wie meint ihr das?
Wenn wir tatsächlich hineingelangen sollten, stellen wir vielleicht fest, dass die Gänge abgestützt werden müssen.
Wenn Teile eingestürzt sind, müssen vielleicht sogar neue Stollen gegraben werden, mit Luftschächten.
Das ist ein sehr kostspieliges Unternehmen.
Genau. Und deshalb muss man sich sehr sicher sein, dass es auch zu etwas führt.
Keiner investiert ins Leere.
Wie ihr wisst, sind wir alles andere als vermögend. Deswegen bin ich ja Captain Hancock so dankbar. Alleine könnten wir das hier nie finanzieren.
Am Ende kommt immer alles auf die Wirtschaft und ihr Geld zurück. Ich sag's ja. So, und dann sollten wir jetzt auch keine Zeit mehr verlieren. Ans Werk, Freunde. Lasst uns der Vergangenheit ihre Geheimnisse entreißen. Auf, auf!
Männer! Kommt mal her! Alles vorbereiten für die Sprengung der Eingangstür!
Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Folge 11 mit Christopher Fairfax, Max Mauf, Agnes Butt, Steffi Kühnert, Lady Sarah Durston, Anna Thalbach, John Hancock, Martin Brambach, Dr. Nicholas Shadwell, Mechthild Grossmann, Oliver Quaik, Fritzi Haberland, Richard Pohl, Bernhard Schütz, Clifford Perry, Sascha Nathan, junger Vorleser der Offenbarung, Enno Lunke und vielen anderen. Und mit dem Experten Dr. Jürg Helbling, Professor für Ethnologie an der Universität Luzern. Besetzung Leon Hase, Wortaufnahme Christian Bader, Alexander Notny, Ursula Potürer und Melanie Inten. Montage und Mischung der Gesamtproduktion Mike Weißzack. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Leonhard Koppelmann.
Das bedrohlichste Szenario für einen Zusammenbruch unserer Zivilisation wäre für mich ein Krieg, regionaler Krieg mit großen südchinesischen Meer, der sich zu einem Krieg ausweiten würde, der globale Konsequenzen haben würde, vor allem in Form eines Atomkrieges oder von anderen massiven Waffensystemen, die eben global sich auswirken. Die Ursachen, glaube ich, das hängt mit dem Hegemonieverlust einer Supermacht zusammen, die letztlich sich von einer aufsteigenden Rivalen bedroht sieht und alle Hebel in Bewegung setzt, um das zu vermeiden. Da kann es absichtlich oder eben als nicht beabsichtigter Effekt einer solchen Aufrüstungsdynamik beides waffentechnisch und propagandistisch zu Kriegen kommen. Die Sache ist ja die, dass während des Kalten Krieges war die Atombombe letztlich der Garant dafür, dass es nicht zum Atomkrieg kommt, weil beide Seiten wussten, wenn wir die einsetzen, werden auch wir vernichtet. Und das stimmt heute nur noch bedingt im Prinzip, weil es gibt verschiedene Mächte, die solche Waffen haben und da ist die Sache unübersichtlicher geworden und es gibt Waffen, die mittlerweile so viel Effekt haben wie die kleineren Atombomben. Man kann die auch taktisch einsetzen, kleinere Einsätze, die dann aber solche Auswirkungen haben, wo man dann einfach gar nicht mehr anders kann. Es hat nicht mehr diesen abschreckenden Effekt, wie wir das mal während des Kalten Krieges gesehen haben. Ich bin Jürg Helbring, Professor für Ethnologie an der Universität Luzern.
Produktion HR2 Kultur mit dem Hörverlag München 2020. Redaktion Hans Sarkowitsch.